Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Sehr geehrte Gäste, wir ehren heute einen Mann, der trotz all dem, was ihm widerfahren ist, seine Stimme erhebt und für die Freiheit des Denkens und des Wortes eintritt.
Sagte Karin Schmidt-Friedrichs heute Vormittag in der Frankfurter Paulskirche, wo Salman Rushdie mit diesen Worten den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Empfang nahm.
Es sind keine guten Neuigkeiten. Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt hätte, sie erleben zu müssen. Einer Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe, auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird. Eine Zeit, in der sich Bildungseinrichtungen und Bibliotheken Zensur und Feindseligkeit ausgesetzt sehen, in der extremistische Religionen und bigotte Ideologien beginnen, in Lebensbereiche vorzudringen, in denen sie nichts zu suchen haben. Und es gibt sogar progressive Stimmen, die sich für eine neue Art von Bien-Pensant-Zensur aussprechen. Eine Zensur, die sich den Anschein der Tugendhaftigkeit gibt und die viele, vor allem junge Menschen, auch für eine Tugend halten. Von links wie rechts gerät die Freiheit also unter Druck, von den Jungen wie den Alten.
Salman Rushdie. Außerdem heute bemerkenswert, Tristan und Isolde in der Regie des Videokünstlers Martin Andersson in Wuppertal und queere Gegenwartskunst in Nürnberg. Die Frankfurter Buchmesse 2023, geprägt von der Gewalt im Nahen Osten, dem Krieg in der Ukraine und Streit über das, was gesagt wurde oder nicht erzählt werden sollte. In die Paulskirche kam heute Salman Rushdie, 77 Jahre alt. Im August vergangenen Jahres hatte er durch ein islamistisches Attentat ein Auge verloren. Er dankte mit Fabeln, fabelhaft und oft humorvoll, für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Ludger Fittgau über die Zeremonie.
Salman Rushdie sei ein politisches Vorbild. Das wurde heute in Frankfurt am Main bereits in den Grußworten vor Laudatio und Friedenspreisrede betont. Er sei einer, der die Botschaft der Revolution von 1848 auch 175 Jahre später in der Paulskirche glaubwürdig weitertrage. Den Kampf für die Menschenrechte und vor allem für die Meinungsfreiheit. In einer Zeit, betonte Salman Rushdie in seiner Dankesrede, in der in den sozialen Medien Tag für Tag die Idee der Freiheit missbraucht werde, um dem Mob online das Feld zu überlassen, wovon die milliardenschweren Besitzer dieser Plattformen profitierten.
Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan das tun, was wir schon immer tun mussten. Schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten. Und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.
Die Zeit der Lügen sei auch eine Zeit der Kriege. Mit Blick auf die Ukraine und auf den Nahen Osten befragte Salman Rushdie in seiner Rede die großen Sagen und Märchen der Welt, ob diese bei der Frage nach möglichen Friedensperspektiven Trost spenden könnten.
Es sind keine guten Neuigkeiten. Homer sagt uns, dass es Frieden erst nach einem Jahrzehnt des Krieges gibt, also dann, wenn Troja zerstört ist und alle, an denen uns lag, längst gestorben sind. Die nordischen Mythen erzählen, Frieden kommt erst nach dem Ragnarök, nach der Götterdämmerung, wenn die Götter ihre alten Feinde besiegt, diese aber auch sie selbst zerstört haben. Das deutsche Wort dafür, Götterdämmerung, ist weit genauer als das englische Twilight of the Gods. Auch das Mahabharata und das Ramayana sagen, der Frieden verlangt einen blutigen Preis.
Mit seinem vierten Roman, die satanischen Verse, der vom Leben indischer Einwanderer und Einwanderinnen in England handelt, habe er zunächst an den Erfolg seines Meisterwerks Mitternachtskinder anknüpfen können. So die Friedenspreisjury. Satirische Darstellungen von Episoden aus dem Leben des Propheten Mohammed führten jedoch zum Erlass einer Fatwa durch den iranischen Religionsführer Khomeini. Auf Salman Rushdie wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Unter Polizeischutz lebte Rushdie von diesem Zeitpunkt an mit falscher Identität an ständig wechselnden Orten. Laudator Daniel Kehlmann erinnerte heute daran, dass nach der Veröffentlichung der satanischen Verse 1989 nicht nur die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher den Schriftsteller am liebsten komplett aus der Öffentlichkeit verbannt hätte, sondern auch deutsche Großkritiker im Fernsehen.
Die Fernsehsendung Das literarische Quartett. die am 10. März 1989 ausdrücklich darauf verzichtete, den Roman zu besprechen. Marcel Reich-Ranicki urteilt nicht einmal selbst, sondern zitiert lediglich einen Verleger, der sich weigere, das Buch zu publizieren, da er es ja gar nicht kenne und nicht wisse, ob es literarisch belangvoll sei. Der Kritiker Jürgen Busche darauf, da es sich um eine politische Affäre handle, gehöre das Ganze ohnehin nicht in eine literarische Sendung. Nun ja, könnte man einwenden, um festzustellen, dass das Buch nicht nur literarisch wertvoll, sondern ein Meisterwerk ist, hätte man es zum Beispiel lesen können. Aber genau das wollte damals eigentlich kaum jemand.
Man habe vor allem wieder seine Ruhe haben wollen, so Daniel Kehlmann.
So wie viele Zeitgenossen, der Vergleich scheint mir nicht ganz überzogen, heute der überfallenen Ukraine nahelegen, doch bitte Gebiete abzutreten und die ohnehin schon allzu gütige Welt nicht durch überzogene Hartnäckigkeit zu behelligen.
Auf einem ländlichen Jahrmarkt, so der Erzähler Salman Rushdie, habe der Sage nach einst ein Schausteller Fläschchen mit einem Elixier angeboten, das Wahrheit, Güte und Freiheit versprach. Die Dorfbewohner seien enttäuscht gewesen. Bares hätten sie lieber gesehen, so Rushdie.
Während vieler Jahre wurde es mir vom Schicksal vergönnt, aus dem Fläschchen Freiheit zu trinken und ungehindert jene Bücher zu schreiben, die mir in den Sinn kamen. Und jetzt, kurz vor Veröffentlichung meines 22. Buches, muss ich sagen, 21 Mal hat es sich sehr gelohnt. Und das Elixier hat mir ein gutes Leben beschert, indem ich die einzige Arbeit tun konnte, die ich je verrichten wollte.
Mit der Ausnahme der satanischen Verse habe er gelernt, wie gefährlich es sein könne, vom Freiheitselixier zu trinken. Sich der Macht der Unfreiheit nicht zu beugen, heißt jedoch für Rushdie, die Meinungsfreiheit umso entschlossener zu verteidigen.
Als Künstler so freimütig zu arbeiten, wie ich es stets angestrebt hatte.
Das hat er heute in der Paulskirche wieder eindrucksvoll getan.
Gestern Abend war eine Demonstration für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza in Berlin-Neukölln friedlich zu Ende gegangen, an diesem Wochenende ebenso in Köln, Düsseldorf, Frankfurt oder Münster. Heute Nachmittag, berichtet Claudia van Laak, war das Brandenburger Tor in der Hauptstadt Treffpunkt für tausende Menschen.
Es war ein klares Zeichen der Solidarität mit Israel und mit allen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Mehr als 10.000 Menschen, die Veranstalter sprechen von 25.000, zeigten sich bewegt, besonders von den Reden der Angehörigen der Hamas-Geiseln. Roni Romans Schwester wurde in den Gazastreifen verschleppt. Ich stehe hier alleine vor ihnen, sagte sie. Ich weiß nicht, wo sie ist und ich kann sie nicht umarmen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht allein. Es gibt eine kleine Chance auf ein glückliches Ende.
I stand here before you, alone. Not knowing where she is and unable to hug her. I'm asking you, don't leave me alone. We still have a chance for a small happy ending.
85 Jahre nachdem ihre Großmutter aus Nazi-Deutschland geflohen sei, bitte sie dieses Land um Hilfe. Ähnlich Yoni Ascher, seine Frau und die beiden Töchter sind in der Hand der Hamas-Terroristen. Von der Bühne aus wandte er sich direkt an seine verschleppte Familie und sagte: Bitte wartet ab, Papa liebt euch, habt keine Angst, nehmt euch in den Arm, unsere Liebe wird gewinnen und ihr werdet zurück in meine Arme kommen.
Please hang on. Daddy loves you. Don't be afraid. Hug each other. Our love will win and you will return to my arms.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte es zuvor eine Schande genannt, dass Jüdinnen und Juden heute wieder in Angst lebten, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken könnten und dass das Holocaust-Mahnmal von der Polizei geschützt werden müsse. Ausgerechnet in unserem Land, so Steinmeier.
Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht, jawohl.
Viel Applaus erhielt Omid Nuripur für seine Rede. Er spreche auch als deutscher muslimischen Glaubens, sagte der grüne Parteivorsitzende und forderte ein klares Bekenntnis zu Israel. Oft gebe es Grautöne, aber jetzt sei klar, wer gut und wer böse sei. Ähnlich formulierte es der israelische Botschafter Ron Prosor.
Jetzt ist es der Moment der Entscheidung gekommen. Für das Licht oder für die Dunkelheit. Ich fordere Sie alle auf. Stellen Sie sich klar auf der Seite Israels. Auf die Seite derjenigen, die Terror bekämpfen. Stellen Sie sich ganz klar auf die Seite unserer westlichen Werte, die wir gemeinsam verteidigen müssen.
Etwa 900 Polizisten waren im Einsatz, um die Kundgebung zu schützen.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Liebesgeschichten über Bande enden selten gut. Das erfahren auch Tristan und Isolde. Richard Wagner hatte seinen eigenen Liebeskummer in der Musik zum mittelalterlichen Drama kompensiert. Heute Abend war Tristan und Isolde an der Wuppertaler Oper zu hören. Zu Ende. Richard Wagners Tristan und Isolde in der Regie des Multimedia-Künstlers, Dokumentarfilmers, Naturwissenschaftlers und Jazzmusikers Martin Andersson aus der Schweiz. Stefan Keim war für Fazit bei der Premiere. Welche der vielen Begabungen von Martin Andersson dominierte diese Inszenierung?
Also ehrlich gesagt kaum eine. Ich war von diesem Videoeinsatz total enttäuscht, weil ich mir dachte, wie spannend könnte das sein, Tristan und Isolde jetzt auch sehen über Video zu erzählen. Aber meistens sind die Videos nur bei den langen Orchestervorspielen zu sehen. Also gleich am Anfang, der Vorhang geht auf, man sieht eine Leinwand und dann gibt es dann Meeresszenen, Wasser, Wellen, eine Möwe, dann zwei Möwen. Das ist vielleicht Geschmackssache, aber mich hat das eigentlich mehr von dieser grandiosen Musik abgelenkt, die da aus dem Orchestergraben tönt. Und erst viel später mischt sich dann die Videokunst auch einmal ins Geschehen ein. Also eigentlich nur einen Moment gab es, den ich richtig interessant fand am Anfang des dritten Aktes, wenn dann so eine Szene, eine Küste mit Felsen gezeigt wird. Da ist Tristan ja verwundet, leidend, siechend. Und dann sieht man durch diese halbdurchsichtige Leinwand hindurch, wie er dahinter liegt. Und das sieht schon so ein bisschen aus, er ist schon so halb drüben, halb schon Gespenst, schemenhaft. Und so etwas hätte ich mir eigentlich etwas mehr versprochen. Ich habe den Eindruck, ich habe keine Ahnung, wie die Proben in Wuppertal gelaufen sind, dass die das auch gemerkt haben. Denn die haben dann dem Martin Andersson noch einen zweiten Regisseur zur Seite gestellt, Edison Vigil aus Brasilien stammend. Und der war dann für Regie Bühne zuständig.
Andersson hat gesagt, ich halte mich jetzt mal an ihm fest, er arbeite assoziativ und mit Blick auf aktuelle Bezüge. Ist denn davon noch ein Hauch übrig geblieben oder ist das in der Kooperation mit dem Kollegen aus Brasilien dann gar nicht mehr zu merken, was er angekündigt hat?
Das ist genau das Interessante. Ich habe überhaupt keine aktuellen Bezüge gesehen. Ich habe sogar, ich gehe so weit zu sagen, nicht einmal eine Deutung gesehen. Das waren eigentlich dekorative, atmosphärische Bilder, die die Musik ein bisschen untermalt haben. Ganz nett zum Beispiel im zweiten Akt, wenn dann Tristan und Isolde in Liebesextase versinken. Dann sieht man so eine Dschungelszenerie im Hintergrund und wenn sie dann erwischt werden vom König Marke, der ja eigentlich der Gatte von Isolde ist, dann geht das alles in Feuer auf. Aber so richtig überzeugend fand ich das ehrlich gesagt von dieser Videokunstebene alles nicht. Was Edison Vigil dann allerdings gemacht hat, ist, er hat diese Geschichte erzählt und zwar mit einer derartigen Präzision, wie ich sie auch selten gesehen habe. Also bei allen Sängerinnen und Sängern haben sie ständig den Eindruck, die wissen genau, worum es da geht. Bei den kleinsten Hintergründen, Vorgeschichte, es gibt ja viel Vorgeschichte, die man wissen muss, um Tristan und Isolde zu verstehen. Das haben die alles gefressen. Sie haben die Worte sehr präsent. Man versteht die meiste Zeit den Text, ohne auf die Übertitel zu achten. Und das ist jetzt keine kleine Leistung, aber die ist nicht von dem hochgehandelten Videokünstler, sondern von Edison Vigil geleistet worden.
Also Rebecca Rutter, die neue Opernintendantin, hat da einen Griff zu einem illustren Namen, sage ich mal, der dann doch die Erwartungen gar nicht erfüllen konnte. Aber sie wird sich was dabei gedacht haben.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, sie will damit. Und das ist ja überhaupt auch ihr Ansatz in Wuppertal, was ihr Vorgänger Berthold Schneider auch schon gemacht hat. Sie will das fortsetzen. Die Oper noch mehr öffnen, also über den Kreis der Fans hinaus. Das muss sie auch. Denn auch in Wuppertal wird das Bildungsbürgertum immer weniger. Sie unternimmt sehr, sehr viele auch kreative Anstrengungen und hat viele Ideen, um die Oper an die Leute ranzubringen und auch an ein jüngeres Publikum. Und ich nehme an, das war die Idee. Wobei die Aufführung jetzt ja nur auf dieser Ebene für mich jetzt als Kritiker auch etwas enttäuschend ist. Es gab einige Buhrufe, aber ich glaube, die meisten im Publikum waren mit dieser einfachen, etwas anspruchslosen, aber doch präzise erzählenden Herangehensweise sehr einverstanden, weil einfach großartig gesungen wird. Hören wir mal als Beispiel Samuel Secker als Tristan. Das ist ein junger Tenor, der im dritten Akt durchaus auch ein bisschen zu kämpfen hat, der aber eine sehr schöne Stimme hat, der einen sehr schönen lyrischen Tristan gesungen hat. Und ich glaube, von ihm ist in Zukunft auch noch einiges mehr zu erwarten. Das ist ein Wagner-Sänger mit Zukunft. Er hatte ein bisschen das Problem, dass er eine Isolde neben sich stehen hatte, die, ich sag's jetzt mal ganz feuilletonistisch, der absolute Kracher ist. Stefanie Müther, sie ist eingesprungen, deswegen habe ich von ihr leider kein Tonmaterial vorliegen, aber eine Stimme, auch wenn das Orchester unter Leitung von Patrick Hahn so richtig loslegt, dann kommt sie immer noch problemlos drüber, hat aber auch die Möglichkeit, ganz leises Leuchten zu erzeugen, eine unglaubliche Farbigkeit, eine ganz große Wagner-Stimme, diese Stefanie Müther, die wurde auch zu Recht umjubelt bis zum Gehtnichtmehr.
Eine Kritik, eine Münze mit zwei Seiten. Stefan Keim nach der Premiere von Tristan und Isolde an der Oper Wuppertal. Die nächsten Vorstellungen sind am 29. Oktober und 12. November.
Der deutsche Maler und Bildhauer Anselm Kiefer gestaltet den eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper für den Rest der Saison 2023/24. Das Großbild, das 176 Quadratmeter umfasst, soll am 8. November präsentiert werden, teilte der Kunstverein Museum in Progress mit. Als eiserner Vorhang wird das Projekt bezeichnet, bei dem die Brandschutzwand zwischen Bühne und Zuschauerraum in der Wiener Staatsoper als temporärer Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst genutzt wird. Eine internationale Jury habe den in Frankreich lebenden Kiefer ausgewählt, teilte der Verein mit. Der originale eiserne Vorhang der Staatsoper zeigt Orpheus und Eurydike. Er wurde von dem von Hitler bewunderten österreichischen Maler Rudolf Eisenmenger gestaltet. Seit 25 Jahren wird er jeweils verhängt und von verschiedenen Künstlern gestaltet. Im Iran sind zwei Journalistinnen im Zusammenhang mit den Protesten im vergangenen Jahr zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran verurteilte Niloufar Hamedi zu 7 Jahren Gefängnis und Elaeh Mohammadi zu 6 Jahren, wie das Justizportal Mizan mitteilte. Beide wurden der Zusammenarbeit mit den USA beschuldigt und wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Susanne Güsten.
Die Journalistinnen hatten im vergangenen Jahr über den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini berichtet. Amini war wegen eines angeblich zu locker gebundenen Kopftuches von der Religionspolizei festgenommen worden und im Polizeigewahrsam gestorben. Beide Journalistinnen sitzen seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft und sind in der Haft zu Symbolfiguren des Widerstandes gegen das iranische Regime geworden.
Goofy ist das Jugendwort des Jahres 2023. Bei einem Voting des Langscheid Verlags setzte sich Goofy mit rund 39% der Stimmen unter den 3 Top-Begriffen durch. Auf Platz 2 ist Side-Eye gelandet, Platz 3 belegt NPC. Verkündet wurde das Jugendwort im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Katinka Mumme.
Goofy ist eigentlich Englisch und bedeutet albern oder komisch. Es ist übrigens jetzt das vierte Jahr in Folge, dass ein englisches Wort deutsches Jugendwort des Jahres geworden ist. Der Veranstalter, der Langenscheid Verlag, sagt, das zeigt, dass soziale Medien einen großen Einfluss auf die Jugendsprache haben. Die Abstimmung hat online stattgefunden, es durfte jeder mitmachen. Einfluss auf das Ergebnis hatten aber nur die Stimmen von 10- bis 20-Jährigen. Laut Langenscheid haben dieses Jahr so viele mitgemacht wie noch nie. Es waren mehrere hundert. Tausende.
Italien verlangt von Frankreich die Rückgabe 7 wertvoller Amphoren aus der Antike, die zum Bestand des Louvre gehören. Kulturminister San Giuliano sagte auf einer Parteiveranstaltung der rechtsnationalistischen Partei Fratelli d'Italia in Rom, die Vasen seien in der Hafenstadt Ostia von der Mafia gestohlen und dann weiterverkauft worden. Die Amphoren stammen aus dem 4. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Der Louvre hatte die Vasen nach einem Bericht der französischen Zeitung Le Monde zwischen 1982 und 1998 erworben, als noch weniger Wert darauf gelegt wurde, auf welchem Weg die Verkäufer in ihren Besitz kamen.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Ihr Völker der Welt!
Wer soll das bezahlen?
100 Jahre Radio.
Viele von uns haben noch ein Heim oder haben wieder ein Heim.
22. September 1949. Die Küstenfunkstelle in Lohme auf Rügen nimmt den Funkverkehr mit zwei Kuttern der Fischereiflotte Sassnitz auf und wächst mit Hochseefischerei und Handelsflotte zu Rügenradio.
Mit Hilfe sowohl von althergebrachten als auch von modernen Techniken der Funkkommunikation sind hier Funkerinnen und Funker rund um die Uhr im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine ständige Funkbrücke zwischen der Heimat und den rund 700 auf den Weltmeeren fahrenden Schiffen der DDR-Handelsflotte und Hochseefischereiflotte zu gewährleisten.
Dazu gehört die Seenotwache, die Verbreitung von Wetterberichten, Wind- und Sturmwarnungen sowie Navigationswarnungen für den Schiffsverkehr auf der Ostsee. Und dazu gehört auch ein funkärztlicher Beratungsdienst für die Behandlung an Bord erkrankter Seeleute.
Und eine dritte Aufgabe muss unbedingt erwähnt werden, nämlich der Service des privaten Nachrichtenverkehrs zwischen den Seeleuten und ihren Familien und Angehörigen in der Heimat.
100 Jahre Radio.
Was macht Architektur aus? Inwieweit ist sie eine Zustandsbeschreibung oder Ausdruck eines Wunsches? Der niederländische Fotograf Ivan Baan ist gern gesehener Gast bei vielen internationalen namhaften Architekten. Und in Weil am Rhein wird die erste und große Werkschau des 48-Jährigen gezeigt. Matteo Kries ist der Direktor des Vitra Design Museums. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vor fast 20 Jahren traf Ivan Baan seinen Landsmann Rehm Koolhaas. Was genau entwickelte sich daraus?
Daraus entwickelte sich erstmal eine sehr fruchtbare Arbeitsbeziehung zwischen den beiden. Ivan Baan dokumentierte ein großes Gebäude von Rehm Koolhaas, was er in Beijing in China errichtete, den CCTV Tower. Das ist das Hauptgebäude der staatlichen Rundfunkgesellschaft, der Fernsehgesellschaft. Eines der spektakulärsten Gebäude der letzten Jahrzehnte. Und ja, das führte Ivan Baan zur Architekturfotografie. Und letztlich wurde er dadurch zu einem der wichtigsten Architekturfotografen unserer Zeit.
Und er arbeitet mit einer Digitalkamera. Was ermöglicht das, beziehungsweise was verunmöglicht das?
Ja, insgesamt prägt die digitale Fotografie schon auch die Art und Weise, wie wir heute Architektur sehen, wie Fotografie entsteht. Die analoge Fotografie war viel komplexer, es war eine größere Kamera, es wurde aufwendiger vorbereitet. Mit der digitalen Kamera kann man heute, wie wir das ja alle kennen, vom Smartphone sehr schnell sehr hochwertige Aufnahmen machen. Und das nutzt Ivan Baan. Also das ist eigentlich die Basis seiner Arbeit, dieses schnelle Fotografieren, was nicht heißt, dass er nicht sorgfältig wäre. Aber er spiegelt in seiner Art zu arbeiten sozusagen das Medium unserer Zeit, nämlich die digitale Fotografie.
Inwiefern nutzt er das? Also was ist die Basis daran? Was verändert er digital?
Er verändert nicht viel digital. Also es gibt immer noch so eine Endkorrektur, aber im Prinzip gehört es auch zu seiner Arbeit, das Foto, so wie es entstanden ist, zu lassen. Also er ist jetzt niemand, der irgendetwas danach noch hinzufügt oder trickst. Was er tut, ist dann neben, dass er die Fassade, die Vorderseite, die sichtbare Seite der Gebäude abbildet, dass er oft auch hinter die Kulissen schaut. Das heißt, er dokumentiert, wie entsteht ein Gebäude, wie leben die Arbeiter, wie wird das Gebäude benutzt von Menschen. Ja, manchmal auch, wie scheitert Architektur? Er fotografiert auch Gebäude, die Bauruinen sind, aber die dann vielleicht neu belebt werden. Also er ist nicht der Fotograf nur der schönen Fassade, sondern ihn interessiert das Leben in der Architektur und in unseren Städten.
Die Ausstellung heißt ja auch Momente der Architektur und es gibt ja kaum ein Foto, auf dem keine Menschen zu sehen sind. Was sagt dieses Markenzeichen über Barnes Perspektive aus?
Ja, zum einen sagt es etwas über ihn als Person aus. Er ist jemand, der sehr interessiert ist an Menschen, an der Kommunikation, auch an der Kommunikationskraft von Architektur. Und ich würde sagen, es ist auch eine zutiefst humane Perspektive. Er bildet also Städte nicht als menschenleere Bauhöllen ab, nur mit Beton und Glas und Stahl, sondern für ihn ist Stadt ein Gebilde aus Menschen, aus Interaktion. Und dieses, ich finde, sehr hoffnungsvolle und sehr humanistische Bild vermittelt er uns in seinem Blick auf unsere gebaute Umwelt.
Sie haben schon gesagt, er hat Fotos gemacht, auch mit Bauarbeitern. Die ich gesehen habe, da steht für mich aber die Ästhetik trotzdem im Vordergrund und nicht die Anstrengung und Gefahr der Menschen, die da an Baustellen zugange sind. Ist er jemand, der Sozialkritik dann doch Kolleginnen und Kollegen überlässt? Oder sehe ich das falsch?
Ich würde sagen, er als Fotograf versucht, etwas objektiv abzubilden, so wie es ist. Ich glaube, die Wertung überlässt er dem Betrachter. Das heißt, er hat jetzt keine Agenda, keine sozialkritische Agenda, aber er zeigt die Dinge schon so, wie sie sind. Es gibt auch viele Fotografien von ihm, die zeigen wirklich prekäre Situationen von Arbeitern in China, in den Emiraten, wo man sieht, wie die Arbeiter in dem Gebäude, was sie bauen, schlafen, wie sie teilweise ungesichert auf Gebäuden herumklettern. Also da sind schon einige Bilder dabei, die zeigen auch, ja, um welchen Preis heute spektakuläre Architektur entsteht. Ich würde nicht sagen, dass er das versteckt, aber erstmal bildet er ab und die Schlussfolgerungen, die liegen relativ klar auf der Hand, aber die zieht der Betrachter.
Auch in Ihrer Ausstellung zu sehen sind Bilder nicht nur von zeitgenössischer Architektur, sondern auch von traditionellen Gebäuden. Wie ordnen Sie das in seiner Arbeit ein?
Ja, das ist ein Teil seiner Arbeit, der bisher wenig gezeigt wurde. Er ist also bekannt für die spektakulären zeitgenössischen Gebäude, die er zeigt. Aber er hat über die letzten 20 Jahre auf ganz vielen Reisen auch Gebäude traditioneller Gemeinschaften fotografiert, also ob das nun Runddörfer aus Lehm in China sind oder in Afrika, in Lateinamerika. Also er hat eigentlich auch einen ganzen Bildatlas der traditionellen Architektur zusammengetragen und das zeigen wir zum ersten Mal auch sehr ausführlich. Da sind wirklich spektakuläre Aufnahmen dabei, zum Beispiel von der größten Zeltstadt der Welt, die immer bei dem indischen Kumbh Mela Festival entsteht, die also mehrere Millionen Menschen in einer Zeltstadt beherbergt. Aber auch frühchristliche Felsenkirchen, die in Äthiopien in einen massiven Fels gehauen wurden. Also er zeigt uns eigentlich ein Panorama der Weltarchitektur, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart.
Sie haben anfangs unseres Gesprächs gesagt, dass sich über Rem Koolhaas für Ivan Baan ein ganzes Netzwerk zu den berühmtesten Architekten der Welt entwickelt hat. Ich bin jetzt mal ganz neugierig. Laden die ihn ein oder lädt er sich ein?
Nee, mittlerweile laden die ihn ein. Also er bekommt Aufträge von vielen Architekten. Also das geht von David Chipperfield über Peter Zumthor bis hin zu Katsuyo Sejima aus Japan. Also mittlerweile wollen die Architekten gerne, dass ihre Gebäude von ihm fotografiert werden. Und er wählt natürlich auch aus. Also er nimmt nicht jeden Auftrag an. Aber mittlerweile, wenn er ein Gebäude fotografiert, ist fast sichergestellt, dass es dann auch eine große Öffentlichkeit erreicht, weil er einfach so ein populärer Fotograf ist. Aber ich denke, das ist auch durch die Qualität seiner Aufnahmen wirklich gerechtfertigt. Aber wie gesagt, er produziert nicht nur Auftragsarbeiten, sondern es gibt einen großen Teil in seinem Werk, das entsteht nicht per Auftrag, das entsteht also aus freier Entscheidung. Das läuft sozusagen parallel, Auftragsarbeiten und dokumentarisch-künstlerische Arbeit.
Matteo Kries, der Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein, über die neue Ausstellung Ivan Bahn Momente der Architektur zu sehen bis zum 3. März. Und Ihnen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Kunstkanon, ein Begriff, der seine Zugkraft verloren hat, denn die Perspektiven auf Kunst haben sich vervielfacht. In Nürnberg, wo im vergangenen Jahr eine Ausstellung von Rosa von Braunheim vorzeitig wieder eingepackt werden musste, werden nun Positionen queerer Gegenwartskunst gezeigt. Tobias Krohn über die Schau Who's Afraid of Stardust in der Kunsthalle.
Es ist eine asiatische Person, die sich ihr Gesicht weiß schminkt. Davor ein roter Spiegel, eine Geisha, die da geisterhaft in Großformat projiziert wird. Auf den Königstorturm, der in Nürnberg interessanterweise auch Frauentorturm genannt wird. Niemand, der vom Hauptbahnhof in die Altstadt will, kommt an ihr vorbei. Was man nicht sieht, das Geschlecht dieser Geisha.
Eigentlich als Kind schon in diese Welt eingetaucht und ist davon fasziniert und sieht das als seinen Beruf an und interessieren diese ganzen Geschlechter-Gender-Fragen nicht. Und ist selbst verheirateter Familienvater und tagsüber übt er seinen Beruf aus als Geisha.
Also als Unterhaltungsdame in der japanischen Tradition. Die Kuratorin Anne Schlohn ist stolz darauf, die Werke der Kölner Fotografen Hans Dierenberger und Will Saunders zeigen zu können, die mehrere Jahre lang versuchten, sich dem Phänomen des Eitaro Matsunoya zu nähern. Die einzige männliche Geisha Japans bleibt ihnen bis zum Schluss ein Rätsel. Das verdeutlicht auch ein Porträt in der Ausstellung. Der oder die Geisha, ungeschminkt und doch unscharf.
Der Künstler hat es mir so erklärt. Er hat gemeint, das ist Museumsglas mit Zauberfolie. Und je näher man kommt und wenn man davor steht, ist es eben unscharf.
Anhand dieses Werks lässt sich gut zusammenfassen, wie diese facettenreiche, gut gelaunte Nürnberger Ausstellung den Queerness-Begriff versteht. Nicht nur als Gender-Kategorie, sondern als eine ganz universelle Möglichkeit von Unklarheit.
Natürlich braucht unsere Gesellschaft bestimmte Ordnungssysteme, damit wir uns miteinander verständigen. Aber solche Ordnungen und Prinzipien müssen auch immer wieder hinterfragt werden. Und wir müssen aufhören, Menschen in Schubladen einzuteilen,
sagt die Leiterin der Kunsthalle, Harriet Zilch.
Leider stellen wir fest, dass Rechte, die vielleicht schon erkämpft waren, jetzt wieder in Frage gestellt werden.
In erster Linie geht es hier um die Kunst der Emanzipation. Der Schriftzug Shame leuchtet in Jens Pechos Lichtinstallation mit einem blinkenden Haar und wird dadurch zum Wortspiel. Neben einem umgekehrten rosa Wimpel, mit dem die Nationalsozialisten Homosexuelle in den Konzentrationslagern kennzeichneten. Hier ist der Wimpel umgedreht zur Pyramide, Regenbogenfarben. Alle halbe Stunde erklingt dieser Engelsgesang, der die ambivalente Wirkung verstärkt. Scham und Ekstase oszillieren in hoher Frequenz in den Raum hinein. Den Künstler Andreas Oehlert trifft man in seiner dunklen Rauminstallation an, zwischen weich ausgestopften Säulen aus Jeansstoff, aus denen verschieden gemusterte Halstücher herausragen. Eine Anspielung an den sogenannten Hanky Code.
Er ist in den 70er Jahren entwickelt worden in Amerika, in der schwulen Community, um zu signalisieren, welche Sexualvorlieben man hat, welche Praktiken man bevorzugt. Und man hat das durch ein farbiges Tuch signalisiert. Wir stehen jetzt hier zufällig neben der Säule mit dem schwarz-weiß karierten Tuch. Das gibt es erst seit 1984, weil da wurde das Tuch für Safer Sex entwickelt.
Schnell assoziiert man die Dunkelheit mit Darkrooms, den Räumen für anonymen, gesichtslosen Sex. Doch mit den bunten Tuchblüten verleiht Andreas Oehlert den Jeanssäulen etwas Individuelles, Komisches, Zärtliches. Die Schmuddelecke erhält einen neuen Zauber. Ganz in der Realität verhaftet dagegen die jüngst in Berlin entdeckte Fotografin Chloe Sherman. Sie fotografierte während der 90er ihre lesbische Community auf den Straßen San Franciscos, meist beim Posieren in coolen Karossen. Muskelshirt, dicke Armbanduhr, Mittelscheitel. Eine Ästhetik, die allzu gut in unserer Gegenwart passt. Matthias Dachwald vom Kunsthaus.
Für Chloe Sherman ist es ganz wichtig zu sagen, ey, ihr seid nicht alleine. Es gibt eine Tradition, die ist schon ganz alt, die geht schon viel weiter zurück. Ich war auch ein Teil dieser Tradition und schaut euch das an, was wir gemacht haben, lernt daraus.
Apropos von den Alten lernen. Von einer unerhörten Freiheit sind die Fotografien mit Leigh Bowery, der in den 80er und 90er Jahren die Kunst- und Modeszene Londons als ein lebendes Kunstwerk in Atem hielt. Meist in extravagante Frauenkleider gehüllt, comicartig grell geschminkt oder maskiert, dekonstruierte Bowery die Erscheinung von Geschlecht auf spektakuläre Weise.
Er war ja jetzt ziemlich groß wohl und auch sehr füllig eher und so. Aber das hat er oft in seinen Kostümen auch dann betont oder herausgestellt oder hat eben hautenge Sachen angezogen, dass man auch wirklich alles gesehen hat oder auch manchmal so Sachen geschnürt und den Körper verformt.
4 Jahrzehnte vor den Diskursen von Body Positivity zeigt Leigh Bowery in seinen Inszenierungen vor der Fotolinse von Fergus Greer, wie sich Körper in Zeitgeist auflösen lässt, in Ästhetik, in Sternenstaub.
Bis zum 11. Februar in der Kunsthalle Nürnberg, Who's Afraid of Stardust? Auch heute ist so ein Tag, da kommt Fazit am Ende zum Anfang zurück. Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau.
Von links wie rechts gerät die Freiheit unter Druck, von den Jungen wie den Alten. Das hat es so bislang noch nicht gegeben, sagte Salman Rushdie in seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Die Frankfurter Allgemeine druckt gleich die gesamte Rede in ihrem Feuilleton vom Montag ab. Und dazu einen einordnenden Artikel von Jan Wiele. Ein Friedenspreis für Rushdie ist ein Statement nicht nur für die Freiheit des Wortes im Allgemeinen, sondern auch für die Lizenz der Literatur zur Satire und zur Parodie im Besonderen, selbst wenn sie verletzend wirken mag, schreibt Wiele. Es ist ein Statement über das Vertrauen darauf, dass kritische, satirische, ironische, spottende Literatur letztlich zur Aufklärung beiträgt und somit zum Frieden. Allerdings, berichtet Mark Reichwein in der Welt, habe Rushdie in seiner Rede auch das Problem geschildert, in Zeiten von Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt an Frieden zu glauben. Frieden, zitiert die Welt Rushdie, will mir im Augenblick wie ein dem Rauch der Opiumpfeife entsprungenes Hirngespinst vorkommen. Das Hirngespinst aus der Opiumpfeife hat die Taz gleich zur Titelzeile gemacht. Er, Rushdie, sagt nicht, dass dieser Preis für ihn 34 Jahre zu spät kommt und im Jahr 1989, als Khomeini ihn mittels einer Fatwa zum Tode verurteilte, ein mutiges Statement gewesen wäre, schreibt Shirin Sochi Travalla in der Taz. Selbstverständlich sagt er das nicht, er ist ein höflicher Mensch. Salman Rushdie sage, jeder dürfe über alles schreiben, berichtet Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung und zitiert ihn so. Wenn nur noch Frauen über Frauen schreiben dürfen, ist das der Tod der Literatur. Die einzige Frage ist doch, ob es gut oder schlecht geschrieben ist. Das kommentiert Nils Minkmar so. Nur Freunde macht er sich nicht damit. Greta Thunberg dürfte, wenn nicht Freunde, so doch einige Anhänger mit ihrer jüngsten Äußerung vor den Kopf gestoßen haben. Die Klimaaktivistin hat im Internet zur Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen. Das sei an sich nicht böse, schreibt nun Friedrich Schwilden in der Welt. Aber 2 Wochen nach dem schlimmsten Mord an Juden seit dem Holocaust durch die palästinensische Terrororganisation Hamas ist es auf jeden Fall taktlos, Free Palestine zu schreiben. Denn Free Palestine ist auch der Schlachtruf der Hamas. Dazu kommt, dass Greta Thunberg in einem anderen Posting von einem Völkermord an Palästinensern durch Israel spricht, den Terror der Hamas aber mit keiner Silbe erwähnt. Philipp Bovermann sieht in der SZ Thunbergs Verhalten in einem größeren Zusammenhang. Die internationale Linke sei insgesamt nach den Massakern der Hamas an Juden eiskalt gewesen und habe sich historisch verirrt. Bovermann versucht sich in die Logik dieser Linken hineinzuversetzen, wenn er schreibt, es hänge da alles mit allem zusammen. Wie gegen Rassismus kämpfen, ohne neokoloniale Praktiken in den Blick zu nehmen? Und wurzeln die nicht wiederum in patriarchalen Überlegenheitsfantasien, ebenso wie der kapitalistische Extraktivismus? Wie für die Rechte von Frauen eintreten, ohne zu reflektieren, dass manche von ihnen rassifizierend diskriminiert werden? Kompliziert, nicht wahr? Fragt Bovermann und fährt fort. Das ist dann von einem bestimmten Punkt an exakt die trübe Brühe, die nach einem etwas leichter zu fassenden Schuldigen verlangt. Es ist wieder, natürlich, der Jude. Mit Antisemitismus soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch schnell Satire. Die Deutschen würden sich große Sorgen machen, ob sie es schafften, die Uhren richtig auf die Winterzeit umzustellen, schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für Die Welt. Falls Sarah Wagenknecht 2025 die Regierung übernimmt, gilt in Deutschland jedenfalls die Moskauer Ortszeit. Und falls Cannabis legalisiert wird, dann vergeht diese Zeit besonders langsam.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.